Herzlich willkommen zu den Videokassettenkindern, dem Podcast von Filmfans für Filmfans. Ich bin euer Host Sascha und an meiner Seite ist der glühend heiße Fan von Stephen King-Verfilmungen.
Hallo? Meinst du mich?
Hallo?
Entschuldigung. Also hallo? Ich bin der Peer. Wen der Sascha meint, weiß ich nicht.
Peer, du hast es fast geschafft. Wir haben Ria M. mittlerweile in der Konserve. Wir haben es aufgenommen, gereviewt und tatsächlich gefiel der Film dir ziemlich gut. Und jetzt musst du ja nur noch einmal über Stephen King verfilmen, sprechen und dann sind deine Schmerzen vorüber.
Es ist ja nicht so, dass mir die Filme per se alle nicht gefallen, nur sagen wir es mal so, wie es ist. Das Brand Stephen King auf einen Film ist für mich nicht gerade ein Gütesiegel.
Nein. Also, das ist ja gerade das Schlimme und das kennt ihr alle da draußen bestimmt, wenn man Fan von einer Sache ist, die nichts mit Filmen im ersten Schritt zu tun hat und dann wird es verfilmt. Das kann super sein, das kann böse nach hinten gehen. Ich sag mal so ein klassisches Beispiel, wo ich immer gehofft habe, dass das nie passiert, eine Verfilmung der drei Fragezeichen. Dann kamen sie und ich habe sie ganz lange boykottiert, weil ich wollte mir meine inneren Bilder, wie die drei aussehen, was diese Fantasie meiner Kindheit nicht zerstören. Irgendwann, aber auch nur, weil meine große Tochter gedrängelt hat, habe ich mit ihr den ersten Film gesehen. Ja, ich habe festgestellt, es ist nicht so schrecklich wie erwartet, aber tatsächlich war es für mich, ich war wirklich ganz schön am Schlingern, weil im Endeffekt, es ist halt, du hast diese Bilder im Kopf und es sieht alles anders aus.
Das Problem bei den drei Fragezeichen-Verfilmungen ist in meinen Augen, dass du eine amerikanische Firma hast, die einen amerikanischen Stoff verfilmen, weil es ja nun mal von einem amerikanischen Autor ist. Das kann im deutschsprachigen Raum nicht klappen, weil die drei Fragezeichen haben hier in Deutschland, Österreich und ich glaube auch in der Schweiz eine sehr hohe Fangemeinde, aber ja, die haben nichts mit den Leuten zu tun, die früher in Amerika mal die Bücher gemacht haben. Du darfst ja nicht vergessen, die ganzen Bücher, die es gibt, die gibt's ja in Amerika gar nicht mehr, weil das sind ja alles von deutschen Autoren. Also du hast jemanden, der versucht, einen ehemals amerikanischen Stoff zu verfilmen für einen hauptsächlich deutschsprachigen Markt, die aber eine ganz andere Entwicklung hier durchgemacht haben und dementsprechend die Fans einen ganz anderen Bezug zu diesem Stoff haben.
Ja, es dient hier auch nur als Beispiel. Ich verstehe alles, was du sagst und kann das nachvollziehen. Es dient aber auch nur als Beispiel, mit welcher Hypothek man da in Verfilmungen geht. Und das gilt für mich bei Stephen King genauso. Hast du auch so ein Beispiel, wo du sagst, boah, da bin ich totaler Fan von, aber es ist so eine Hypothek, das zu verfilmen, weil die Bücher zum Beispiel so gut sind oder eben bei den drei Fragezeichen.
Also ich kann dir Hörspiele sagen, womit ich richtig ein Problem hatte. Der Film ist an sich losgelöst eigentlich gar nicht mal so schlecht, aber wenn du es mit den Hörspielen vergleichst, Huibu habe ich echt ein Problem mit.
Hm.
Und das hat nichts mit Bully Herbig zu tun. Der spricht super da drin. Die Figur ist super. Der Film wird für mich auch funktionieren, wenn Huibu nun mal ein Skelett wäre mit einer rostigen Rasselkäse und nicht aussieht wie eine Knetgummi-Wohlfühlfigur, weil die sich besser vermarkten lässt.
Ja, und das
ich kann verstehen, du kannst einen Film nicht für Sechsjährige ins Kino bringen, wo du ein Gerippe rumlaufen lässt, was sich den Kopf abnimmt und kann ich verstehen. Deshalb, nur es klappt für mich nicht als Huibu-Film.
Ja.
Und es
ja
kommt sogar eine Fortsetzung. Also das Ding hat Erfolg gehabt.
Ja, alles okay. Und wir haben ja schon mal über Remakes gesprochen, was ja auch in die Richtung geht. Ist ja gar nicht unser Thema heute, aber mir war das mal wichtig, Kontext herzustellen. Wenn es Stephen King-Verfilmungen gibt, dann bedeutet das im Regelfall, dass es zumindest bei den Leuten, die da Fan von sind, ein richtig gutes Buch als Grundlage gab. Dann bedeutet das, dass wir in ein Horror-Genre gehen, wo es unterschiedliche Wege geben kann, das zu verfilmen und sehr breite Streuung in dem Genre ja sowieso der Standard ist. Wir haben ja ganz viele Horrorserien, wo es zwischen sehr guten und sehr schlechten Filmen einfach ganz viele verschiedene Teile gibt. Jetzt gucken wir mal auf über 70 Stephen King-Verfilmungen, denn Per, Top 5, beziehungsweise da du ja weniger ein Fan bist, machen wir das Eddie Murphy Prinzip weiter. Die Top 5 Stephen King Filme und die Flop 5. Und da gilt natürlich wie immer, wobei das haben wir hier jetzt auch tatsächlich weniger, eine Verfilmung würde eine Reihe ausschließen, also man kann nur einen Teil einmal nennen, nicht S Teil 1 und S Teil 2, um so ein Beispiel zu nennen.
Es ist einfach S.
Es ist einfach S. Und was weg ist, ist weg. Wenn einer es nennt, schnappt das dem anderen weg. Wer ist denn heute dran zu starten, Per? Mit dem ersten.
Ehrlich gesagt, weiß ich's nicht.
Ja, dann ich. Wenn du es nicht weißt, bin ich dran.
Du bist der größere King-Fan. Ich überlasse dir den Vortritt.
Wir fangen mal mit den Top 5 an, wenn das okay ist. Ja? Sprechen wir erstmal über was Schönes. Und ich nenne direkt einen Film, den du scheiße findest, glaube ich, wo wir direkt eine gute Diskussionsgrundlage haben. Weil du, also ich meine mich zu erinnern, mal in einem Expertengespräch mit mir gesagt hast, du findest den Film gnadenlos überbewertet und vielleicht weißt du jetzt schon, welchen Film ich nennen werde. Es ist The Shining von 1980. Ein Stanley Kubrick-Film, langsam, mit Jack Nicholson in der Hauptrolle, mit einer genial ausspielenden Shelley Duvall. Worum geht's im Prinzip? Die Story ist ja aus dem Buch schon relativ gut im Kern übernommen, aber natürlich wie immer differiert der Film sehr zum Buch. Ich habe das Buch geliebt, ich liebe diesen Film, was vor allem an Jack Nicholsons Darstellung des Jack Torrance, dem Lehrer, liegt, der einfach super das herüberbringt. Der ist im Winter mit der Familie in so einem Hotel, in diesem Overlook Hotel, so heißt es. Das ist sehr in der Pampas und ja, was Jack nicht ahnt, dass es in diesem Hotel irgendwie spukt und zwar richtig viel und seine Frau eben, ja, nicht nur kein gutes Gefühl hat, sondern irgendwann richtig durchdreht. Ja, und Jack natürlich nicht so richtig am Anfang erahnt, wie stark das wird. Wir wollen wie immer nicht so tief in die Handlung einsteigen bei den Top 5. Falls ihr noch vorhabt, den Film zu sehen, könnt ihr das gerade in der Netflix-Flat zum Beispiel machen. Da ist der Film mit drin. Ich finde den Film richtig gut. Viele finden ihn richtig gut. Per, du findest den nicht gut. Erzähl mal, warum.
Ich habe was mit Stephen King gemeinsam. Ich finde diesen Film einfach nicht gut. Ich finde ihn nervend, ich finde ihn langweilig. Ich kann weder mit Shelley Duvall noch mit Jack Nicholson in dem Film connecten. Ja, hier kommt, wie heißt er noch, Jack? Der Charakter, wo die Tür einschlägt.
Jack, genau. Jack Torrance, ja.
Ja, hallo, hier kommt Jack, super. Ich kann mit diesem Film einfach nichts anfangen, abgesehen, dass ich eine ultra lange Sequenz, wo die dann, glaube ich, zu dem Hotel hinfahren, als Ende noch im Blade Runner verkauft kriege. nein, ich kann mit diesem Film nichts anfangen. Weil
also, alleine die Aussage, du connectest nicht mit Jack Nicholson als Jack Torrance. Viele sind der Meinung, Jack Nicholson ist die Wiedergeburt von Jack Torrance. Besser kann man das gar nicht spielen. Allein das zeigt schon, finde ich, einen Schlüssel für dieses für mich Meisterwerk des Horrors. Entweder du connectest mit dem und dann bist du natürlich totaler Fan dieses Films, weil, sind wir ganz ehrlich, daran hängt's. Oder du gehörst zu den wenigen Menschen, zu denen du gehörst und auch Stephen King, die nicht mit Jack Nicholson in dieser Rolle connecten. Und dann kann man mit dem Film nichts anfangen. Aber damit sei dir, das muss man ganz klar sagen, in der Minderheit.
Ja, aber wie gesagt, es ist einer dieser Filme, wo ich denke, boah, ich kann da nichts mit anfangen. Ich habe ihn als Kind gesehen und du weißt, dass bei mir in der Familie eigentlich nie ein Problem war, auch als Minderjähriger Horrorfilme zu sehen, die nicht für mich geeignet waren, weil man hat drüber geredet und mir war immer früh klar, es ist nur ein Schauspiel.
Hm.
Und ich habe den Film, ich glaube, mit 8 oder 9 Jahren gesehen. Und wenn es ein Horrorfilm nicht schafft, einen 8- oder 9-Jährigen zu verängstigen. Also sorry.
Ja, man muss dazu sagen, es ist nicht viel zu sehen. Also der Hauptgrusel, der Haupthorror, das hat Kubrick so inszeniert, spielt sich nun mal in den Köpfen des Sehers ab und wenn du nicht connectest, passiert da nichts. Das ist sicherlich der Knackpunkt.
Also ich habe in dem Alter mehr mit Tarantula connected und vor Angst gehabt, als vor diesem Film.
Wer von euch meint, hey, mir gefällt der Film, ich guck mal die Miniserie, da muss auch ich sagen, auch wenn Rebecca de Mornay mitspielt, lasst es bitte sein. Die ist schlecht, die ist richtig schlecht. Die sollte man bitte nicht sehen. Und dazu gibt es ja ja, auch noch mal eine Fortsetzung mit Ewan McGregor.
Die ein Problem hat.
Mhm.
Sie setzt nicht das Shining, den Film fort, sondern das Shining, das Buch.
Ja, genau. Und da haben wir das Problem, was auch King nicht so geschmeckt hat, muss man sagen, zu dem Film. Er fand, dass aus seinem Buch wichtige Dinge weggelassen wurden und zu reißerisch auf andere Wert gelegt wurden. Dazu die Geschichte, wie Nicholson eben hier den Torrance angelegt hat, hat ihn nicht begeistert. Aber für mich ein Top-Film-Pair. Jetzt bist du dran.
Ja, dann nehme ich mal auch ein kleines Guilty Pleasure, weil ich weiß, der Film ist nicht wirklich gut, aber er macht Spaß zu gucken und das ist das Wichtigste an einem Film. Ich nehme mal einen Episodenfilm Katzenaugen.
Oh, das ist jetzt ungewöhnlich. Den hatte ich hier nicht als guten Film erwartet.
Ja, aber der gefällt mir noch wesentlich besser als andere Sachen.
Ja.
Wobei dieser Film auch ein Problem hat. Es ist ein Episodenfilm, wobei mehr Zeit auf die Verknüpfung der Episoden nachher am Schluss eingegangen wird, anstatt man noch eine vierte Geschichte bringt.
Ja,
aber mir gefällt es einfach insofern gut, weil die beiden Geschichten, die aus einem Stephen King Buch sind, das ist ja einmal hier Quitters und einmal der Mauervorsprung, die sind so genial umgesetzt. Und allein diese Firma, die es dann in dieser Welt gibt, die dafür da ist, für Leute, die ihre Sucht nicht selber bewältigen können, in dem Fall ging es ja ums Rauchen erstmal, das finde ich schon hart, dieses Big Brother is Watching You System, was da eingeführt wurde, nur damit du dir das Rauchen abgewöhnst. Und das ist so beängstigend zum Teil, dass der wirklich Angst hat, dass wenn er eine Zigarette nimmt, oh, die quälen meine Frau. Und das fand ich wirklich geil gemacht. Und das in nur 20 Minuten erzählt. Und auch dieser Mauervorsprung, wo es darum geht, dass einer am Rand eines Hauses entlang laufen soll, was nebenbei ein Hochhaus ist, damit der gehörnte Ehemann ihn laufen lässt. Das ist auch so verstörend.
Also das Ding hier, ich habe ein Problem, dass die Storys von der Qualität so stark unterschiedlich umgesetzt werden. Mir gefällt halt diese Kettenrauchergeschichte um James Woods, den ich sowieso genial als Schauspieler finde, richtig, richtig gut. Das ist Story Nummer 1. Das heißt, es fängt stark an, du hast Spaß. Die zweite Story mit diesem Casino-Betreiber,
die finde ich persönlich noch gut.
Die hat bei mir nicht gezündet. Ich finde tatsächlich die dritte Story, und nicht weil Drew Barrymore als junges Mädchen da mitspielt, wieder ein bisschen besser. Aber der Film hat bei mir das Problem, dass das Ganze sehr unterschiedlich in der Qualität ist. Story 1 gefällt mir sehr gut. Und wenn das Level gehalten worden wäre, würde ich dir voll recht geben. So sage ich, es ist okay, es ist überdurchschnittlich, aber auch nicht mehr.
Für mich. Ja, aber wie gesagt, für mich ist es in dem Fall nur wichtig, dass der Film mich unterhält. Und das hat er gemacht.
Okay.
So, deine Nummer 4.
Oder dein
Flop.
Ja, ich würde gerne noch mal bei einem Top bleiben. Lass uns doch mal positiv anfangen. Ich habe ja gar nicht so viele Flops. Zwei, drei habe ich mir notiert. Aber ich möchte noch mal mit einem absoluten Top anfangen. Und wenn ich sage, ein Stephen King-Film, der genial ist, aber kein Horrorfilm, dann weißt du eigentlich auch schon, welchen ich meine, nämlich The Shawshank Redemption, Die Verurteilten. Ein toller Film. Ja, wie soll man ihn einkategorisieren? Er hat auf jeden Fall Drama-Effekte mit Tim Robbins und Morgan Freeman in der Hauptrolle. Es ist einfach eine wunderschöne Geschichte, die da erzählt wird. Es geht um ein Gefängnis in der 30er Jahre. Und der Tim Robbins ist dort wegen dem Mord an seiner Frau lebenslänglich hinter Gittern, ist ein sehr introvertierter Typ und wird permanent auch angegriffen und hat's richtig schwer da drin in diesem Gefängnis und versucht dann halt über sein Wissen, er ist Banker, so ein bisschen Standing zu gewinnen und freut sich halt mit so einem Langzeitinsassen Morgan Freeman an und die beiden, die werden richtige Freunde und es entsteht so ein ganz anderer Alltag. Ihr merkt, das Ganze ist weit weg von einem Horror. Die bauen zusammen eine Gefängnisbibliothek auf und ja, an der Stelle ändert sich auch so ein bisschen was, wie Tim Robbins so auf seine eigene Einstellung schaut. Er hat sich nämlich mal als unschuldig gesehen. Und dann Mehr können wir eigentlich nicht erzählen, weil dann würden wir den Film jetzt wirklich zu sehr spoilern. Dann vergehen einige Jahre, das wird in dem Film auch schön dargestellt. Und dann kommen wirklich überraschende Wendungen. Und ich kann nur sagen, dieser Film ist für mich generell einer der stärksten Filme aller Zeiten. Ich würde den in den Top 25 generell einstufen. Ein absoluter Lieblingsfilm von mir. Läuft auch auf Netflix, könnt ihr euch also in der Flat dort gönnen. Per, wie findest du den Film?
Ja, weck mich, wenn er vorbei ist. Ich kann auch mit diesem Film nicht connecten.
Sorry. Ich finde, es hat nicht nur hervorragende darstellerische Leistungen, es hat ein geniales Skript, hochintelligent umgesetzt. Film wird gefeiert.
Ja, alles, aber auch was erst gefeiert nachhinein.
Wird. Ja, es ist so ein. Ja, so ein Crowdpleaser, muss man sagen. Ne, der war
also, am Anfang, wo der Film rauskam, hat den keiner gefeiert.
Nee, aber im Nachhinein hat er abgeräumt, das muss man
ja
sagen.
Ja, das war so ein VHS-Perle für viele, ja, der da erst seinen Erfolg gefeiert hat. Aber wie gesagt, auch da bin ich raus bei dem Film.
Den Film hatte ich tatsächlich auch auf meiner Liste, der, wir können den als Stephen King-Film reviewen, aber dann habe ich was genommen, wo du auch Spaß dran hast. Also für mich ist das großartiges Kino, bin ich ganz ehrlich, diese Charakterdarstellungen mega gut. Und ja, für mich ein Top-Film. Für dich ein Flop-Film. Das heißt, wir haben heute gar nicht die klassische Aufteilung Top und Flop, weil alles, was ich gut finde, findest du doof. Mal gucken, ob das so bleibt. Welchen Top hast du denn noch mitgebracht?
Ich denke mal, wir kommen jetzt zu einem Film, den ich wirklich gut fand. Dazu muss ich auch sagen, das war einer der Filme, wo man auch den Namen Stephen King nicht mehr aufs Cover geknallt hat.
Ja, das war eine Zeit lang schwierig.
Also, sag ich mal, so Ende der 80er bis Mitte der 90er war ja es gang und gäbe, dann auch immer den Namen Stephen King prominent zu platzieren, weil man der Meinung war, dass der Film dadurch mehr Zuschauer generiert. Mhm. Irgendwann hat man es sein gelassen. Und ein Film, wo ich nicht wusste, dass der von Stephen King war, und das habe ich zweimal gehabt, dass ich fast aufgestanden bin, wo ich es gelesen habe und wollte gehen. Aber dann kommt der Geiz in mir durch, ich habe fürs Kino bezahlt und ja, dann guckst du dir den Mist halt an. Und bei dem habe ich es auch wirklich nicht bereut. Das ist, auch wenn der Titel assoziiert, ist es ein John Carpenter-Film. Es ist nicht The Fog, sondern es ist Der Nebel, The Mist.
Oh ja.
Und der Film, muss ich ganz ehrlich sagen, der hat wirklich Spaß gemacht zu gucken.
Ein später Film, ne? Der ist ja relativ neu.
Der ist sehr spät.
2007.
Richtig, ja. Mit Thomas Jane.
Das war der Grund, warum ich ihn geguckt habe. Thomas Jane, Punisher gemacht. Ich war großer Freund davon.
Erzähl ja, mal. Wobei, wo wir den Film waren, waren wir keine Freunde von dem Punisher. Aber ist
nicht
egal,
Freunde,
das ist ein anderes
von
Thema.
Dem Punisher. Nein.
Also von dem Thomas Jane Film, wohlgemerkt. Nein, aber bei dem Film Der Nebel ist es einfach so, du hast da einen Familienvater, der fährt in die Stadt und dann zieht auf einmal ein mysteriöser Nebel auf. Und die verstecken sich oder verschanzen sich, besser gesagt, in einer Mall. Assoziation zu Dawn of the Dead kommt natürlich dabei hoch. Ja, und in dem Nebel sind komische Gestalten. Erst sind es so kleine Insekten und die werden dann, ohne zu weit zu spoilern, monströs groß. Und der Film ist insofern mit einem so bösen Plot-Twist am Ende versehen, den man da auch gar nicht erwähnen sollte. Was ich allerdings ganz groß empfehlen kann, wenn ihr die Möglichkeit habt, euer Fernseher auf Schwarz-Weiß zu stellen, schaut den Film euch unbedingt in Schwarz-Weiß an. Dann kommt der noch 10-mal besser durch.
Ja, jetzt sind wir uns mal endlich einig bei einem Film. Nicht nur, was die Bewertung angeht, das ist definitiv für mich ein Top-Film. War das nicht sogar von dem Macher von The Walking Dead mitgemacht? Kann das sein, dass da ein wichtiger, der Frank Darabont war doch, glaube ich, der Regisseur, ne?
Regisseur war Frank Darabont, ja.
Ja, okay, genau. Ne? Also dementsprechend, der hat ja durchaus sehr gut geliefert. Der ist ja auch eben bei The Walking Dead am Anfang sehr mit drin gewesen und hat den Nebel geliefert. Also, ja. Der hat auch übrigens die Verurteilten als Regisseur gemacht.
Das eine hat ja jetzt mit dem anderen nicht so viel zu tun. Was mir bei dem Film nur so genial gefällt, ist die Tatsache allein, dass du da eine Gruppe von Menschen hast, die erstmal sich verschanzen und auf einmal kommt so dieser religiöse Aspekt da rein, wo du denkst, Leute, wenn ihr mal weniger auf euren Fanatismus, auf euer religiöses Denken und gehen würdet, sondern einfach mal logisch handelt, dann hättet ihr alle zusammen mehr Chancen, als dass ihr euch in so eine Gruppe aufteilt.
Ja, ja, die Botschaft ist gut umgesetzt. Per, hast du denn noch einen guten Film? Dann würde ich mit einem guten noch weitermachen und die Flops hinten dranhängen. Oder bist du mit den guten schon durch?
Ich habe noch einen guten Film, keine Sorge.
Okay, dann habe ich natürlich auch noch einen guten Film. Dann machen wir doch noch mal mit den guten Filmen weiter. Mir gefällt ein Film gut, wo ich von der Art des Buches fasziniert war. Nämlich, das war kein Buch, was als Buch ganz normal erschien, sondern es erschien als Mehrteiler monatlich. Das heißt, man hat jeden Monat so seine 100 Seiten bekommen, die man dann immer an einem Tag schnell weggelesen hat, leider.
Ey, wenn jetzt das kommt, was ich befürchte, dann wirst du gleich gesteinigt und nicht nur von mir.
Ich rede über The Green Mile.
Ach, okay. Ich habe was anderes befürchtet.
Okay. Das war tatsächlich so, dass das harte Geduldsproben war. Ich glaube, es waren 6 Monate, wo ich jeden Monat die 100 Seiten gelesen habe, um dann zu warten, bis ein Monat später wieder 100 Seiten kamen. Und tatsächlich war es natürlich so, dass das Buch dadurch auch nicht insgesamt 20, sondern 30 Euro gekostet hat. Spielt aber keine Rolle, weil die Verfilmung, übrigens Regie Frank Darabont, also ich finde alle King-Filme, die er gemacht hat, gut an der Stelle. Spoiler, ja. Ich finde diesen Film genial in der Hauptrolle mit Tom Hanks, dazu mit Michael Clark Duncan, der leider viel zu früh verstorben ist, bärenstark in der Rolle besetzt, aber viele tolle andere Darsteller in Nebenrollen wie David Morse, wie Sam Rockwell auch dabei. Worum geht's? Es geht darum, dass Tom Hanks ein Gefängniswärter spielt, der den Todestrakt in den 30er Jahren, auch da wieder die 30er Jahre erneut, mitverwaltet. Und ja, er versucht, obwohl dieser Job natürlich ganz viel Härte erfordert, viel Menschlichkeit reinzubringen, anders als viele seiner Kollegen. Aber er wird über die Jahre halt immer zynischer, weil er halt auch sieht, wie ganz viele Menschen sterben. Und er mit jedem Mensch, der stirbt, das versteht er aber am Anfang noch nicht so richtig, selber immer mehr krank wird. Dann kommt der John Coffey, eben gespielt von Michael Clark Duncan, als ein riesiger, farbiger, afroamerikanischer, wie auch immer, Riese mit extrem friedlicher Art hier in das Gefängnis, in den Todestrakt. Und der hat im Dunkeln Angst. Und das ist halt ganz, ganz spannend. Und noch spannender ist, dass er dafür sorgen kann, dass diese Krankheit, die der Gefängniswärter Tom Hanks hat, Paul Edgecomb, so heißt die Figur, dass er die lindern kann durch bloßen Kontakt. Ja, und dadurch entsteht natürlich bei Tom Hanks so das Gefühl, das kann nicht richtig sein, dass der sterben muss im Todestrakt. Bis dahin sind wir so beim Thema Drama, Fantasy, das wird danach noch nachher deutlich abgedrehter. Für mich eine klare Filmempfehlung, den sich anzuschauen. Wie fandest du ihn?
Ich konnte mit diesem Film nicht connecten. Es tut mir leid. Auch diesen Film fand ich, ja, der ist ganz nett, aber der läuft bei mir auch. Ich habe ihn gesehen und es reicht.
Okay.
Ich kann auch da diese Begeisterung nicht verstehen bei den Leuten. Ja, die schauspielerische Leistung erkenne ich bei beiden Schauspielern voll an.
Also Michael Clark Duncan, muss ich sagen, großartig in der Rolle.
Aber ich komme mit dem Film persönlich nicht in irgendeiner Beziehung.
Okay, ja, dann würde ich hier an der Stelle gleich mal zu den Flops kommen. Ja, dann komm nur mal zu deinem Guten. Ja, da haben wir jetzt wenig Überschneidung. Mich überrascht das ja nicht, weil du ja viele Stephen King-Filme doof findest. Ich habe mir echt Mühe gegeben, aber irgendwie Mach du mal.
Ich habe noch einen Guten mit Gary Busey.
Ah, ja.
Von 1985. Also eine Laurentis-Produktion, wie wir letztens in unserer Folge von Rea M. festgestellt haben. Mit einem der Coreys, nämlich Corey Haim. Und ich weiß, dieser Film hat auch keine guten Kritiken gehabt, aber mir macht er immer noch Spaß.
Warum auch immer.
Und ich kann den immer noch gucken und der funktioniert bei mir. Es ist tatsächlich Silver Bullet, der Werwolf von Tucker Mills.
Ja, nein, also der ist nicht schlecht. Also, ich will nicht runterreden. Erzähl mal, warum gefällt er dir?
Es gefällt mir deshalb, weil du zum einen am Anfang noch diese Whodunit-Geschichte hast, was geht halt darum, dass mehrere Personen in diesem kleinen Städtchen in Maine, ja, umkommen. wie sich herausstellt, und aufgrund des deutschen Titels wissen wir natürlich, es kann nur ein Werwolf sein.
Ja, das ist auch so geil, ne? Wenn du komplett durch den Titel alles spoilerst, was da irgendwie aufgebaut werden könnte an Spannung. Boah.
Also der Originaltitel Silver Bullet, silberne Kugel.
Ihr sagt ja auch schon was draus.
Ja, aber es ist ja auch so, dass ja Corey Haim spielt ja da einen Gehbehinderten, der im Rollstuhl sitzt und kriegt von seinem Onkel Gary Busey nun mal einen Rollstuhl gebastelt, der per Strom läuft. Nee, mit dem, was war das? Ein Rasenmähermotor. So, und das Ding heißt ja nun mal Silver Bullet, so dass du da auch vielleicht noch auf eine falsche Fährte kommst. Mhm. Aber ich gebe dir recht, der deutsche Titel hätte man sich sparen können mit Der Werwolf.
Ja, wobei relativ am Anfang das ja auch schnell schon klar ist, worum es eigentlich geht, ne?
Gebe ich dir recht. Und dann geht's eigentlich mehr darum, wie kann man diesen wie kann man die anderen davon überzeugen, dass er der Werwolf ist? Ich möchte das jetzt trotz allem nicht spoilern. Und B, wie kann man diesen Werwolf bekämpfen? Und ich find's wirklich gut umgesetzt. Und ich find auch zum Teil das Drama gut umgesetzt, wenn einer seiner Freunde von diesem Werwolf getötet wird und du kriegst dann die Eltern mit, die wirklich unter diesem Tod leiden. Auf der anderen Seite finde ich es lustig, wenn du diese typischen Hillbillies hast, die meinen, ja, wir jagen jetzt den Bären, und die sind dann im nebligen Moor und werden einer nach dem anderen, ja, niedergemacht. Ich finde diese Kontraste einfach schön, und der Film funktioniert nach knapp 40 Jahren immer noch bei mir. Ich kann mir den angucken und Spaß haben.
Ja, also da bin ich dann jetzt bei dir, ne? Das ist wirklich ein Film, den man gucken kann. Ich würde nicht unter die Top 5 packen, aber ich würde ihn als gelungen ansehen. Definitiv. Ja.
Nebenbei, ich habe danach immer noch einen gelungenen.
Ja, aber jetzt würde ich mal mit Flops weitermachen, weil da brennen mir 3, 4 unter den Nägeln. Da will ich den einen oder anderen loswerden. Per, wie kann man eigentlich einen Stephen King-Film verballern, der auf einen sehr, sehr erfolgreichen Roman beruft, wenn man Pierce Brosnan in der Hauptrolle hat?
Lass mich raten. Wenn man die Geschichte komplett umändert und unwahrscheinlich schlechte Effekte einfügt.
So.
Und das aus der Zeit von damals schon. Effekte, so, die damals in den 90ern schon kacke waren.
Und das heißt, wir sind beim Rasenmähermann. The Lawnmower Man. Ich musste gerade schon zucken, als du Rasenmäher sagtest. Was für eine gequälte Scheiße. Wir sagen mal so, wie es ist. Da lohnt es jetzt auch gar nicht, in so ein langes Review zu gehen. Es gibt im Internet tatsächlich viele, die diesen Film gut finden. Ich denke mir immer, wenn man total besoffen auf Trash steht, manche sagen, das ist ein super spannender Science-Fiction-Film.
Du willst lachen, genau, so ein paar aus Rezessionen dem Grund habe ich mir den damals angeguckt. Ich kannte ihn nicht. Und ich habe unwahrscheinlich viele Rezessionen gehört, die den so hochgelobt haben, und habe mir den angeguckt und gedacht, was für ein gequälter Mist.
Ein gequälter Mist trifft es eigentlich, ja. Das ist ein Film, wo mir tatsächlich ein Freund sagte, nach all den Jahren, wenn man den schaut, ist der nicht mehr ganz so schlimm. Und es ist einer von den Filmen, wo ich sage, nein, ich will ihn trotzdem nicht nochmal sehen. Ich habe den so furchtbar in Erinnerung bei den beiden Malen, die ich den damals gesehen habe, nämlich einmal kurz nachdem der rauskam, weil ich richtig heiß darauf war, und dann nochmal wenige Jahre später, weil, hey, Stephen King Filme gefallen mir eigentlich. Nein. Der ist scheiße, der bleibt scheiße. Aber mich würde mal interessieren, liebe Community, wie findet ihr den Film? Gibt es unter euch wirklich Fans des Rasenmähermanns? Dann schreibt uns das gerne mal in die Kommentare bei YouTube oder bei Instagram oder Twitter. Wir lesen das immer alles, weil uns interessiert wirklich auch die Meinung der Community. Per, welcher Film ist deiner Meinung nach so richtig schlecht? Von Stephen King. Also eine Stephen King-Verfilmung.
Wenn du gerade schon mit Namen droppst, nach dem Motto, kann das schlecht sein, dann dropp ich auch was. Kann ein Film mit Robert Englund schlecht sein?
Oh, ja, er kann, und zwar so richtig schlecht. Und das Buch war gut. The Mangler.
Richtig. Ich habe den Film damals bei uns im Laden geholt, Uncut, The Mangler, Robert Englund. Es hat alles gepasst. Dann habe ich mir den Film angeguckt und habe gedacht,
da passt gar nichts.
Da steht wieder Stephen King, und der Film funktioniert. Und es ist nicht so, dass ich automatisch in eine negative Haltung gehe, wenn ich den Namen lese.
Nein, das würde ich dir ja auch nie unterstellen.
Ja, Moment, ich habe zweimal wirklich ja dieses Erlebnis gehabt, da ich gesagt habe, wow. Aber bei diesem Film war es wirklich so, Alter, ist das eine Rotz. Jetzt weiß ich, ich kann mit Stephen King Filmen nicht. Hm, was machst du mit der DVD, weil du wirst sie nie mehr gucken und du wirst immer nur denken, wenn du sie siehst, Dann weiß ich, Sascha liebt Stephen King. Wo ich gesagt habe, Sascha, ich habe hier eine Stephen King-Verfilmung, willst du die haben? Du kanntest den Film zu dem Zeitpunkt auch nicht. Hast den also mitgenommen und warst danach auch alles andere als begeistert.
Der Film ist scheiße. Es ist, wie es ist. Ich habe vor Jahren mir die Blu-ray von NSM geholt, Director's Cut, unrated. Komm, nach all den Jahren, gib den Film Chance. Ja, ich habe sie wieder verkauft. Und das, wo ich.
Ach, nebenbei. Wir müssen auch den Regisseur erwähnen noch. Das ist Tobe Hooper.
Ja, und das war tatsächlich für mich eigentlich noch mal den Argument zu sagen, hey, es ist Robert Englund dabei, es ist Ted Levine dabei. Also, aber Tobe Hooper hat die Regie gemacht. Ey, komm, der Mann hat richtig coole Sachen gemacht. Das ist so weit weg von gut. Das Ding, das muss man leider sagen, das ist ja schon Schandfleck auf seiner Agenda. Der hat ja übrigens auch Brennen muss Salem gemacht. Auch mal hier kurz als...
Ja, da kommen wir auch gleich noch zu.
Stephen King Film erwähnt, den er gemacht hat.
Mehr müssen ja, wir dazu. Aber trotz allem hat der Film seine Fans und man darf auch nicht vergessen, Robert Englund hat sogar 95 auf dem Fantasy Filmfest, manche Worte wollen nicht über die Zunge, sogar eine Auszeichnung als bester Schauspieler erhalten. Aber ich kann mit diesem Film, mit einer mordeten Wäschemangel, die ein halbes Haus einnimmt, nichts anfangen.
Also ich finde diesen Film, ich finde halt, bei mir zündet halt dieser Ansatz der Selbstparodie überhaupt nicht, ja. Das ist komplett, und einfach drüber und ich habe halt eine mega Distanz zu dem Film, komme da überhaupt nicht rein. Bin da komplett deiner Meinung, ja.
Aber dann habe ich mal eine Frage an dich. Woran liegt es, dass viele King-Verfilmungen so schlecht sind und manche dann doch nicht? Ich habe da persönlich eine Theorie, aber mich würde mal deine Meinung interessieren.
Ich sehe das ja nicht so. Ich ich weiß von über 50 King-Verfilmungen. Dazu kann man jetzt noch die Serien und so weiter nehmen. Dann sind wir bei 71. Viele sind im Mittelmaß. Aber wenn ich so auf meine Tops schaue, dann sind 15, 20 für mich richtig gut. Ja, ich habe da noch so 2, 3. Und dann gibt es halt so welche, ja, die sind auch nicht gut. Aber ich würde sagen, so im Querschnitt hat das schon ganz oft für mich funktioniert. Von daher würde ich gar nicht sagen, dass so viele nicht gut sind. Ich glaube, bei King ist das so grundsätzlich, dass es sehr schwer ist, diese Welt zu transportieren, wenn du nah am Buch bleibst. Ja, weil er ja immer wieder mit den ähnlichen Stilmitteln arbeitet. Und da muss man sich in einem Film drauf einlassen, wenn der halt genau erklärt, wer in dem Dorf mit wem und was es alles so gibt und es alles langsam ist oder so. Und dann dieses Übernatürliche, dieses Sci-Fi-mäßige und diesen Horror dann auch rüberzubringen und zu connecten. Als King-Fan, ich halte das für schwierig. Wie siehst du das?
Ja, ich habe immer das Problem, dass... Du weißt ja, ich habe so diese zwei Sachen. Einmal die Kurzgeschichten, einmal die richtigen Bücher von ihm. Dass die richtigen Bücher, wenn man sie im Format eines 90 Minuten, 2-Stunden-Film packen will, einfach nicht funktionieren, weil die Leute die Dinger nicht richtig hingeschnitten kriegen. Auf der anderen Seite habe ich aber auch das Problem, dass die, wenn die eine wirklich gute Kurzgeschichte nehmen, diese dann zu einem 2-Stunden-Film aufblähen, was auch wieder nicht funktioniert.
Ja.
Deshalb habe ich vorhin bewusst auch Katzenaugen genannt. Nimm mal die beiden Kurzgeschichten Quitters und Der Mauervorsprung. Die hätte ich auch beide auf einen 90-Minuten-Film drehen können.
Ja, bei aber Quitters hätte ich mir vorgestellt, dass das sogar noch klappen könnte. Allerdings sicherlich schon mit dem Verlust der Qualität. Bei dem anderen nein.
Ja, aber das ist das Problem, was ich manchmal habe. Weil Rea M. zum Beispiel ist eine Kurzgeschichte. Klar, eine schön trashige. Aber ich denke, wenn man die auf so eine 45-Minuten-Episode von einer Stephen-King-Anthologie-Fernsehserie bringen würde, könnte die richtig genial werden. Auf der anderen Seite hast du dann aber auch diese, gerade so Ende der 80er, diese Mammut-Verfilmungen gehabt mit diesen Fernseh-Zweiteilern oder Vierteilern, wo du einfach auch das Problem hast, dass es dann zu viel wird. Also Langoliers, um das einfach nur mal als Name zu nennen, ohne jetzt zu bewerten. Auch als 3-Stunden-Film fand ich's heftig.
Es ging gar nicht. Sagen wir mal,
oder Assistent als 6-Stunden-Film.
Ja, das sind Dinge, die gingen einfach nicht. Ne? Das muss man einfach mal auf den Punkt bringen.
Also das sehe ich immer das Problem.
Ja, ja.
Diese gekonnte Mischung zwischen ein Buch runterzukürzen oder eine Kurzgeschichte was mehr zu geben. Das hat bei Hellraiser als Kurzgeschichte super geklappt,
ja,
das auf einen Film zu bringen. Aber es hat nicht geklappt bei Kabal, den runterzukürzen. Der Film ist gut, aber wenn du das Buch kennst, ist Kabal als Film nicht wirklich gut.
Das ist für mich aber auch noch ein Faktor, ne? Also ich merke, dass viele, die gar nicht so in den Büchern drin sind, eher die Filme gut finden, weil sie halt auch nicht mit dieser Fantasie reingehen, wie muss das aussehen, mit den Darstellern, mit dem Setting. Und viele, die sehr nah an den Büchern sind, halt wenig mit den Filmen anfangen können. Ich habe nur einen, da geht beides.
Bitte?
Es ist ein Cronenberg mit Christopher Walken in der Hauptrolle. Dead Zone, der Attentäter hieß er auf Deutsch. Das ist ein Film, da ist es für mich nochmal richtig gut gelungen, ein gutes, aber wie ich finde, auch nicht überragendes Buch richtig gut rüberzubringen. Zwar liegt ein Lehrer über mehrere Jahre im Koma, erwacht wieder und ist relativ viel passiert. Seine Frau zum Beispiel hat neu geheiratet und er musste ganz oft operiert werden. Aber er hat Fähigkeiten erlangt. Er hatte vorher einen Autounfall, weswegen er überhaupt im Koma war. Er kann jetzt in die Vergangenheit oder in die Zukunft schauen, wenn er Personen oder Gegenstände berührt. Das ist natürlich eine coole Nummer, das hätten wir alle gerne. Ja, und so kommt es in einer Kleinstadt, wie das so oft bei Stephen King ist, per, ne? In einer Kleinstadt kommt es eben dann zu einer Jagd eines Serienkillers und dort spielt er dann eben ganz maßgeblich eine Rolle. Mich hat dieser Film sehr begeistert. Ich habe den damals, das ist ja ein älterer Film von 83, ich habe den irgendwann aus der Videothek, so ganz klassisch Titel unseres Podcasts, VAS, erlebt. Dann nicht vergessen, aber der trat in den Hintergrund. Dann habe ich den irgendwann bei RTL gesehen, im Nachtprogramm, fand ihn wieder geil und habe mir den dann auch später auf DVD und Blu-ray gegönnt. Es ist ziemlich unkonventionell erzählt. Es ist auch nicht so ganz straff erzählt, aber mir gefällt das sehr. Es ist auch wieder so ein Drama, aber es hat dann wieder einen Thrill mit drin, mit Kick. Und ja, Christopher Walken natürlich eh immer ein Grund einzuschalten, wenn wir ehrlich sind. Den mag ich sehr. Und ich finde den Film klasse. Aber ist ein ruhigerer Film, deswegen behaupte ich jetzt fast wieder, du connectest nicht mit ihm.
Du wirst lachen, den Film mag ich sogar.
Hey, wow.
Also ich habe
einen gefunden. Hey.
Aber mit dem kann ich tatsächlich was anfangen. Und ja, gebe ich dir recht. Der Film ist gut.
Aber es ist kein Horrorfilm. Ne? Wenn man Stephen King hört und Cronenberg, dann würde man meinen, hey, Horrorfilm. Nein, es ist ein Drama, es ist ein Thriller. Aber mehr auch nicht. Ja, also das.
Ich denke, das ist das Glück, dass ich den damals auch zu einer Zeit gesehen habe, wo ich nichts mit Cronenberg, den Namen, anfangen konnte. Und auch zu einer Zeit gesehen habe, das ist ja eine der sehr frühen King-Verfilmungen, wo mir der Name auch noch nicht geläufig war.
Ja.
Und dementsprechend, mich hat er gut unterhalten.
Schön. Hey, ich habe einen gefunden. Ich bin ja begeistert und
mal gucken, was mit meinem nächsten Film ist.
Ja, weil dazu aber noch eine ganz kurze Info, bevor wir da jetzt rüber switchen zu deinem nächsten Film.
Okay.
Es gibt bei The Dead Zone nämlich noch eine Serie. Und das ist ja immer etwas, was wir erwähnen sollten. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob du sie gesehen hast. Ich habe sie gesehen.
Nein.
Ich habe sie gesehen und sie gehört für mich zu den besten Stephen King-Serien. Und deswegen war mir das wichtig, nochmal zu sagen. Für mich geht die noch mal so ein bisschen anders in eine Richtung als der Film. Also sie erzählt dieselbe Story einfach noch mal nur als Serie. Da meint man erstmal, warum es gibt einen Film, warum wird das gemacht. Ich persönlich bin aber wirklich der Meinung, dass man die sich angucken kann. Die macht Spaß, die hat viel Lob bekommen. Die nutzt vor allem sehr viel gute Musik so als Untermalung, was in dem Film jetzt nicht so die Wahl war. Wir haben ein paar richtig tolle schauspielerische Leistungen dabei, wie von Anthony Michael Hall zum Beispiel. Das Ding ist spannend, das geht wieder so in den Fantasy-Bereich, ist diesmal vielleicht weniger Drama und wirklich gelungen. Man kann diese Serie also sehen. Kein Muss, aber wer sagt, der Film, der begeistert mich, guckt die Serie euch ruhig mal an.
Dann muss ich der Chronistenpflicht noch erwähnen, auch zu The Mist, den Nebel, gibt's eine Fernsehserie. Guckt sie euch nicht an. Mehr möchte ich nicht sagen.
Das reicht ja im Regelfall bei King-Serien, das sozusagen.
Richtig. Dann möchte ich noch einen Spielfilm erwähnen, der auch Fortsetzungen erhalten hat, die nichts mit Kingdom mehr außer dem Titel des Filmes gemeinsam haben. Und nein, es ist jetzt nicht das, woran du vielleicht denken magst. Es ist nämlich, ja, manchmal kommen sie wieder.
Aha, okay. Den hatte ich jetzt nicht erwartet.
Dazu muss ich sagen, den Film habe ich jahrelang mir einfach nicht angucken wollen. Weil als der Film rauskam oder ich ihn bewusst wahrgenommen habe, kamen auch schon die Sequels auf den Markt. Das war ja manchmal kommen sie wieder 2 und 3.
Die kamen ziemlich schnell, ja.
Ja, wobei die englischen Titel finde ich dann noch geiler, weil auf Deutsch würden die heißen, manchmal kommen sie wieder. Oder manchmal kommen sie wieder für mehr. Okay. Absoluter Schwachsinn, abgesehen davon, dass der dritte billiges, in meinen Augen, The Thing Rip-Off ist. Aber der erste Film, manchmal kommen sie wieder, fand ich überraschend gut.
Mhm.
Es ist auch wieder diese typische Familiendrama-Geschichte, die in der Kindheit beginnt bei King. In den 50ern ist es natürlich wieder hier, wo ja, Bullies, die zu Tode gekommen sind, vom Reich der Toten zurückkehren, als derjenige, der damals mit dem Tod dieser Bullies zu tun hat, nach vielen, vielen Jahren zurück in seine Heimatstadt kommt. Und ich habe den wirklich mir angeguckt nach dem Motto, okay, ein Stephen King-Film, manchmal kommen sie wieder. Ja, gucken dir mal an, ausmachen kannst du den immer noch, um ins Bett zu gehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ihn durchgezogen und ich fand ihn nicht schlecht.
Ja, da sprichst du natürlich auch was an, was ich sehr gerne gelesen habe, nämlich manchmal kommen sie wieder, ist eine Kurzgeschichte aus der Anthologie Nachtschicht. Und die hat sich ja generell sehr, sehr gut gelesen.
Da sind ja viele Geschichten drin, die verfilmt worden sind auch.
Genau, genau. Und das hat einfach sehr viel Spaß gemacht, ja. Also der Film, mir gefällt der. Man kann ihn schauen. Ich hätte ihn jetzt nicht unter den Top 5, aber das hatten wir ja schon mal an der einen oder anderen Stelle.
Ist dann vielleicht noch mal, was du nicht so toll fandst?
Was ich nicht so toll fand? Ja, jetzt kommt vielleicht was ganz Hartes, weil der so gehypt wurde und der ist neu, aber Der dunkle Turm.
Ja, der wurde gehypt, aber ich kenne auch viele Leute, die voller Verlangen auf diesen Film gewartet haben und sind sowas von abgehatet über den Dreck. Also ich habe mir gespart, ich habe mir nicht angeguckt.
Ja, und ich würde auch ganz ehrlich sagen, damit liegst du wahrscheinlich Stand heute richtig. Vielleicht sehe ich das jetzt auch wieder zu hart. Also ich mochte die Bücher und ich mochte die Idee, dass Idris Elba mitspielt, den ich sehr mag, ja. Dennis Haysbert spielt mit, den mag ich ja auch sehr. Wow, ist das ein langweiliges, irgendwas nicht gelungenes. Ich weiß es kaum in Worte zu fassen. Also ich würde jetzt, du hast jetzt gerade mir da so einen Impuls gegeben und ich hinterfrage mich gerade selbst. War ich hyped? Nein, eigentlich nicht. Es ist für mich halt so, dieser Film ist halt so typisch Massenware, ja. Das ist so ein runtergekurbelter CGI-Müll, ja, der so diese typische Optik der heutigen Zeit hat. Da ist für mich nichts Reizvolles dabei. ich will das auch nicht weiter sehen, ich will nicht, wie es ausgeht, wissen, wie es ausgeht.
Puh. Ja, es wollten ja die meisten nicht, sonst wären die Einspielergebnisse nicht so schlecht.
Dann gewesen. Ich fand auch so diese Heinz, so diese Bezüge, die man eingebaut hat auf andere King-Werke. Da ist ja so Christine dabei, Shining dabei, Cujo. Das war auch alles so gewollt irgendwie, weißt du, so dieses Hey ho, wir geben den King-Nerds noch was. Ja, geh, fuck off, ja. Das hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich weiß nicht, also.
Nee. Also ich muss mich, was diesen betrifft, wirklich dann auf Aussagen anderer stützen. Und da kann ich jetzt nur vom Namen her, wie wir es ihn kennen, Simon Kretschmer, hier von den Rocket Beans. Mhm. Der ist ja ein glühender Stephen King-Fan und der hat ja einen Podcast, wo der die Dinger auch bespricht, alle Bücher und so. Und ich höre den gerne auf Twitch zu und auch bei Rocket Beans. Und der war auch sehr gehypt auf diesen Film. Und wenn mir jemand sagt, als glühender King-Film, ey, Alter, lass es, die haben in einem Film nicht ein Buch, sondern mehrere Bücher versucht
reinzuquetschen. Ja, das ist auch schon ein elementarer Fehler. Und das war ja auch so eine Reihe, wo King, glaube ich, selber am Anfang gar nicht wusste, wo komme ich am Ende aus. Das war immer so mein Gefühl beim Lesen, weil die Story halt so weit war und ihm alle Möglichkeiten gab, ne? Und gefühlt King dann eben das auch in eine ganz andere Richtung entwickelt hat. Es wäre gut gewesen, wenn man sich einfach irgendwas geschnappt hätte, ein Buch und es verfilmt. Klar, dass man dann jetzt nicht vielleicht die schwierigsten Teile nimmt aus dieser Reihe, ist klar. Aber so dieses Zusammenmixen und dann, wie gesagt, diese Hochglanzgeschichte. Nein, das hat überhaupt nichts, gar keinen Reiz auf mich ausgeübt. Ja, also verschwendete Zeit und ja, du tust gut daran, es dir auch nicht anzuschauen. Es war nichts.
Ja, da möchte ich dir nur recht geben. Also ganz ehrlich, ich kann mich da jetzt nur auf die Aussagen anderer Leute verlassen und nur wenn ich dann höre, dass man drei Bücher waren es, glaube ich, zu einem Film, der zweieinhalb Stunden war, gepresst hat, dann muss ich mich fragen, warum macht ihr nicht aus einem Buch einen Film von 2 Stunden? Und habt Ruhe, den Leuten erstmal diese Welt nahe zu bringen, um dann zu sehen, ob die Leute eine Fortsetzung haben möchten.
Immer, das Ding hat 8 Bände gehabt. Ne? Ich finde das auch schwer abzugrenzen. Also klar, es kommen aus...
8 waren's?
8.
Wow, ich dachte 6.
8. Und ich finde es schwer abzugrenzen, wie viel kommt aus welchem vor. 3 kann man sagen. Man kann sagen, der Film basiert hauptsächlich auf 2. Das wäre ja nicht schlimm, wenn der Film gut wäre. Aber der Film ist scheiße. Ja, und... Es ist ja auch ein Film, wo man all die Jahre immer gesagt hat, das ist nicht verfilmbar, was King da geschrieben hat. Es ist extrem anspruchsvoll. Es ist sehr episch. Es gibt ja ein Buch, was weitestgehend aus einem Monolog besteht. Es ist krass in der Fantasy. Aber das ist einfach gar nichts, ja? Also ich würde sagen, wirklich ganz unten in den Stephen King-Verfilmungen. Und ich war mehrfach davor, das Ding auszumachen, ja?
Okay. Ja, dann komme ich jetzt wirklich von einer echten Enttäuschung von mir zum Reden, weil der Film wurde damals für seine Fernseh-Erstausstrahlung so im ZDF oder in der ARD, ich weiß es jetzt nicht genau, gehypt. Im Nachtprogramm bringt man jetzt einen Horrorfilm-Klassiker erstmals im deutschen Fernsehen und ich weiß nicht, was sie da alles mir vorgebetet haben. Ein Meilenstein der Filmgeschichte und. Und ich habe mich echt dann gefreut im Nachtprogramm, was heißt, der Film wurde erst so um 11 Uhr nachts ausgestrahlt. Ich habe mich echt gefreut, einen Film dann zu sehen, der war dann aber auch schon etwas älter, der war von 1976. Und zwar Carrie.
Oh.
Mit Sissy Spacek.
Ja.
Dann darfst du nicht vergessen, Brian De Palma hat Regie geführt. Das ist einer der werkgetreuesten Verfilmungen auch von den Büchern. Und ja, diese Coming-of-Age-Geschichte mit einem Mädchen, was seine erste Periode hat, gehänselt wird und. Boah, hab ich mich gelangweilt in den Film. Ich hab also wirklich gedacht, ey, wir haben Mitternacht, der Film geht noch eine Stunde gefühlt. Warum tue ich mir den Dreck an? Ja, das Ende ist furios.
Für King ist das übrigens eine der besten Verfilmungen, ne? Warum? Ja, warum auch immer.
Nebenbei, Sissy Spacek, John Travolta spielt ja auch noch mit. Also der hat aus Nancy Allen, die haben also wirklich eine hohe schauspielerische Leistung damals gehabt, auch was das Marketing für Werbung betroffen hat, von den Leuten, die mitgespielt haben. Und das Ende ist wirklich bombastisch, aber das ist so eine Geschichte, wo ich denke, ich gucke mir anderthalb Stunden einen Film an für die letzten 20 Minuten, das hat mich echt abgenervt.
Könnt ihr euch in der MGM-Flat von Prime Video anschauen, der Film gilt als einer der besten Stephen King-Filme, ich weiß absolut nicht warum, ich bin komplett deiner Meinung. Da muss ich sagen, so positiv ich sonst die Verfilmung sehe, ich komme mit dem Film überhaupt nicht zurecht. Das ist schauspielerisch, ich komme mit Sissy Spacek nicht wirklich zurecht. Das Ende kommt sehr spät, da habe ich eigentlich schon innerlich gekündigt gehabt mit dem Film. Ich weiß nicht. Also es war einfach ein Film, der mich komplett kalt gelassen hat. Ich finde, dieses Ende, das passt auch so gar nicht so richtig zum Rest des Films. Viele hypen das total. Ich finde, das ist total schlecht vom Timing und total schlecht von der Humanität zum rechtlichen Film gemacht. Hat mich überhaupt nicht gepackt. Hier habe ich übrigens ausnahmsweise das Buch nicht gelesen gehabt vorher. Das muss man auch mal dazu sagen. Per, ich hätte noch einen.
Ich würde jetzt sagen, kurz noch gesagt, jeder noch einen schlechten und zum Abschluss, ich habe immer ein Problem, die Leute so negativ rausgehen zu lassen, jeder dann noch einen guten zum Schluss.
Deswegen würde ich eigentlich ganz gerne mit zwei guten schließen, weil ich mich auch jetzt schwer tue, also es gibt für mich noch schlechte, aber ich habe noch zwei gute und ich möchte sie beide benennen und...
Ja, dann machen wir es so. Dann ja. Jeder zwei gute noch. Also auf
es, die komme ich tatsächlich es gibt noch. Einen Stephen King-Film von George A. Romero. Und über den sollten wir sprechen. Creepshow, die unheimlich verrückte Geisterstunde.
Ja, also jetzt könnten wir streiten, ist das wirklich ein King-Film? Die beiden haben den produziert, also
ja, jetzt muss ja ich, das ist das muss man jetzt erklären, genau. Sag mal kurz.
Also jetzt kann ich natürlich auch sagen, wir haben uns ja, während wir Rea M gesehen haben, auch, ich will jetzt nicht sagen, in die Wolle gekriegt verbal, aber wir waren da auch schon unterschiedlicher Meinung. Dann müsste man jetzt eigentlich auch hier Running Man zunehmen.
Richtig, den würde ich auch noch nennen wollen, ja.
Und ich bin weder bei Creepshow noch bei Running Man der Meinung, das ist eine Verfilmung eines Stephen King Buchs. Punkt 1, es gibt kein Buch, das Creepshow heißt. Punkt 2, es gibt keine Romangeschichte, die irgendwie verwurstet worden ist in diesem Film. Es ist eine Anthologie-Verfilmung von Kurzgeschichten, wo King am Drehbuch mit beteiligt war mit Romero. Ich muss dazu sagen, ich finde Creepshow 1 richtig gut, Creepshow 2 finde ich richtig schlecht. Aber Creepshow, die unheimlich verrückte Geisterstunde, finde ich richtig gut.
Ich könnte sogar noch ein Argument nehmen, Stephen King spielt ja sogar mit in der zweiten Story in Mondgestein.
Ja. Ja, aber nur weil jemand mitspielt, dann müsste auch Jason X ein David Cronenberg-Film sein.
Nein, aber ja, genau. Aber wir müssen diese Diskussion ja noch heute kurz führen, weil Romero hat Regie geführt. Savini hat die Special Effects gemacht, die Latex-Effekte. Den jetzt nicht zu nennen, weil, hey, wie legt man das jetzt aus, was ein King-Film ist oder nicht? Er hat Drehbuch geschrieben, ja, er hat mitgespielt, du hast es schon richtig gesagt, aber an der Stelle fair, was du sagst, absolut, es ist keine Verfilmung einer Stephen King-Story.
Und das Gleiche sehe ich auch bei Running Man, und da kann ich auch nur wieder das sagen, was ich dir letzten Sonntag, wo wir Rea M geguckt haben, gesagt habe. Es ist eine Verfilmung eines Buches basierend von Stephen King. Das war Der lange Marsch oder Der Marsch oder wie immer das Ding heißt. Der Todesmarsch, so der war das, glaube ich. Der
Todesmarsch, ja.
Den er noch als Bachmann geschrieben hat. Aber nichts, aber auch wirklich nichts, was verfilmt worden ist, ist in diesem Film drin.
Ja gut, aber die beiden,
in diesem Buch drin.
Die beiden Dinger sollten wir erwähnen. Und das haben wir jetzt getan.
Ja, und ich möchte dazu eine Sache nur sagen. Für mich ist Running Man, das habe ich dir auch schon mal gesagt, mehr ein Remake von Menschenjagd, wo Dieter Hallervorden in den 60ern die Hauptrolle unter anderem drin hatte, als eine Stephen King-Verfilmung des Buches Menschenjagd. Der Todesmarsch, oder ist egal, wie der Buch jetzt heißt. Dieses Richard Bachmann.
Menschenjagd, ja, Menschenjagd war es.
Dann heißt die Film, dann heißt sogar das Buch wie damals der Schwarz-Weiß-Film. Running Man ist ein geiler Film, ein wirklich genialer Film aus der Hochzeit eines Arnolds, aus der Hochzeit des 90er Jahre Action-Kinos. Aber es ist für mich keine King-Fu-Film.
Ich gehe da mit dir, dass man darüber streiten kann, deswegen alles gut. Und zu Creepshow will ich nur sagen, es sind verschiedenste Geschichten und je länger die sind, desto besser finde ich die. Und ich sag mal mit dem Augenzwinkern, wer die Simpsons Trio of Horror mag, wird Creepshow lieben. Da nehmen wir die beide so ein bisschen außer Wertung raus, wäre mein Vorschlag. Aber ich fand wichtig, weil die beide eine hohe Qualität haben, beide Filme, dass wir sie einfach nochmal benennen und einfach nochmal benennen, warum man das so oder so sehen kann. Weil wenn man sagt, es sind King-Verfilmungen, dann werden viele die auch in ihren Top 5 erwarten. Dann nehme ich was anderes noch mit rein, wenn du mir die beiden nicht erlaubst, als letzten guten Film. Und ich weiß, dass du den furchtbar findest, also umso schöner nochmal, dass wir darüber sprechen. Friedhof der Kuscheltiere.
Ja, finde ich beide schlimm. Also nicht schlimm, aber ich mag beide nicht.
Also ich bin bei dir, der 2019er Remake geht gar nicht. Der hat mich wirklich gelangweilt. Aber ich fand, das Buch war der Hammer. Und die erste Verfilmung, die ja deutlich älter ist, von 1989, wo jetzt auch ungewöhnlicherweise wir weniger bekannte Schauspieler haben und auch wenig bekannte Produktionen oder Regisseure, die fand ich schon richtig gut. Die hat mir gefallen. Die hat auch, wenn es natürlich wie immer schwierig war, das Buch abzubilden, wirklich den Kern des Buches gut erfasst. Das ist für mich eine spannende King-Verfilmung. Die bringt genug Tiefgang mit. Die erzählt die Story mit der Kleinstadt so, dass man wirklich in die Charaktere reintaucht. Und ist, finde ich, wirklich gut atmosphärisch. Aber gut, wenn du mir den nicht abnimmst, Per, dann
ja, ich habe bei dem Film zwei Probleme halt.
Ja.
Das sind die Darsteller. Und jetzt nicht, dass sie schlecht sind, sondern wenn ich einen Fred Gwynne sehe, dann sehe ich da nicht den alten Nachbarn, der die Leute vor diesem Friedhof warnt, sondern ich sehe Herman Munster.
Ja, okay, das ist ein Faktor, den kann ich nachvollziehen, aber das Problem hatte ich halt nicht.
So, und das andere ist, dass die Mutter, gespielt von Denise Crosby, und da jetzt kommen so Emotionen rein. Die Frau hat für diesen Film, weil sie ihre große Karriere dadurch versucht hat, voranzubringen, die ja dann auch nicht geklappt hat, eine sehr gute Rolle in einer sehr beliebten Serie aufgegeben. Mhm. Nämlich sie hat nach Staffel 1 Star Trek TNG verlassen. Und ja, sind wir mal ganz ehrlich, das hat sie mehr als einmal bereut. Und ihre Rolle halt in Star Trek war so genial gespielt. Und dieser Fakt war einfach, ja, die Figur ist einmal weg, wurde am Anfang schmerzlich vermisst, später dann durch Michael Dorn als Worf super ersetzt. Aber ja, ich habe immer das Problem, wenn ich dann diesen Film sehe, denke ich, Alter, du hast diesen Film gedreht und deine Karriere eigentlich dadurch richtig ruiniert.
Okay, ja gut, das Problem hatte ich natürlich an der Stelle beim Sehen jetzt eher weniger, aber gut. Mir gefiel der, aber ich kriege wenig Akzeptanz bei dir. Deswegen mein allerletzter verzweifelter Versuch, weil ich habe ja noch einen Romero, der eine King-Verfilmung ist.
Stark, ich auch nicht mag.
Stark, The Dark Half. Ich weiß es ja, Per, aber ich muss sie noch reinschmeißen, damit wir uns noch so ein bisschen zu diesem Thema beefen. Sonst sind wir uns doch so oft einig. Fand ich auch mit Timothy Hutton in der Hauptrolle, Michael Rooker in einer größeren Nebenrolle, eine richtig gute Verfilmung. Ja, also das ist ja schon ein richtig geiles Buch. Ich finde eins der besten Bücher von King. Das kommt nicht an diese psychologische, sehr tiefe, aufgeladene Story ran. Kann ein Film in Kürze der Zeit auch nicht. Trotzdem für mich ein guter, überdurchschnittlicher Horrorfilm, den man gut weggucken konnte, hat mir sehr gut gefallen. So, jetzt gebe ich die letzte Vorlage zu sagen, nein, ich bin anderer Meinung, das stimmt nicht, was du sagst.
Boah, ich habe mich bei diesem Film so gelangweilt. Ich glaube, das einzige Mal, dass der Film mich hatte, das war diese Sequenz, war das da mit dem Auge, das irgendwo aufgeploppt ist, wo es nicht aufploppen sollte. Ich habe den Film echt verdrängt. Ich habe den so verdrängt. Ich weiß, dass ich den damals ausgeliehen habe. Hey, ein neuer Romero. Und ich dachte,
die Sperlinge fliegen wieder.
Ja, selbst das habe ich vergessen. Ich habe ihn gesehen. Ich habe, wie gesagt, da eine Sequenz mit dem Auge noch im Hinterkopf. Aber, alter, nee, danke.
Also der Stark, der macht einfach mega Spaß, wie er hat ihn darstellt. Ich finde es auch generell einfach Bombe, wie er da diese zwei Rollen so unterschiedlich herüberbringt. Aber ja, gut. Wenn dir auch Alan Pangborn nicht gefällt, gespielt von Michael Rooker, den ich ja auch persönlich wahnsinnig gerne sehe, dann kann ich hier auch nichts mehr retten, Per. Ich habe jetzt hier genug Angebote gemacht. Ich glaube, einmal hast du mir recht gegeben. Dann ist das so. Hau du doch noch mal einen letzten Film raus, wo du sagst...
Ich hau jetzt noch schnell einen schlechten und einen guten raus, weil den schlechten muss ich einfach erwähnen.
Okay.
Weil sonst denken die Leute, ich finde den nachher gut, weil ich, du weißt, ich bin von einem einzigen Regisseur ein riesengroßer Fan.
Jetzt kommt Christine.
Richtig, und ich finde diesen Film so scheiße. Es gibt zwei Sachen, die ich an Christine gut finde. Das ist die Eröffnung, wo man Christine baut, allein mit der Hintergrundmusik Bad to the Bone. Und das andere ist diese, das Teil, wo sie sich selbst wiederherstellt.
Ja.
Nebenbei beides Ideen von John Carpenter. Weil das ist so typischer Carpenter, es ist eine Auftragsarbeit und mir gefällt dieser Film gar nicht. Und glaub mir, ich habe versucht, ihn zu mögen, aber er gefällt mir gar nicht.
Allein wegen Carpenter hast du versucht, ihn zu mögen, das glaube ich
nicht. Es ist so wirklich die Sache, ich habe versucht, Christine zu mögen. Ich wollte ihn mögen. Und ich habe ihn zu einer Zeit gesehen, wo ich nicht direkt, oh King, bloß weg, diesen Gedanken hatte. Sondern ich habe den Film früh gesehen, da habe ich auch noch nicht gewusst, es ist ein Carpenter. Ich mochte ihn nicht. Dann kam diese Carpenter-Liebe. Ich habe dann versucht, diesen Film zu mögen, zu lieben. Und ich kann es nicht.
Ja, ich finde ihn auch sehr durchschnittlich, bin ich ganz ehrlich. Hat einen gewissen Unterhaltungseffekt, was aber auch mit Carpenter zu tun hat, mit seinen Ideen, mit seinem Score. Wenn man das weglässt, dann kriegt man, wie ich finde, eine leicht überdurchschnittliche King-Verfilmung, aber auch nicht mehr. Also.
So, und mit dem Guten, mit dem ich das hier beenden möchte, und ich denke mal, das werden die meisten erwarten, dass dieser Film genannt wird. Es ist einfach Stephen Kings S.
Ja.
Und nein, es ist nicht die 90er-Version oder Ende 80er. Mir gefällt wirklich Kapitel 1 und 2 von S richtig gut. Von den Darstellern, von der Art, wie man die Geschichte erzählt hat. Weil man bei der S-Kapitel 1, wie man ja heute zu sagen pflegt, nicht wusste, ob man überhaupt eine Fortsetzung macht. Und das ist die Sache, die ich vorhin meinte. Da hat man es richtig gemacht. Da hat man einen dicken Wälzer gehabt und man hätte alles versuchen können, in einem Film reinzuquetschen, wie man es damals bei diesem Fernseh-Zweiteiler gemacht hat, indem man auch in den Zeiten hin und her gesprungen ist. Und man hat sich da bewusst entschieden, wenn wir einen guten Film machen wollen, dann werden wir nur eine Hälfte verfilmen, nämlich die mit den Kindern. Sollte das Ding ein Erfolg werden, kann man die Fortsetzung bringen, aber der Film war nicht direkt auf Fortsetzung ausgelegt. Und ich muss ganz klar sagen, ich habe es von 2017 geguckt, so nach dem Motto, ja, die sind alle begeistert davon, ja, die Fernsehgeschichte mit John Boy Walton und Tim Curry, naja, ging so. Gucken dir mal an, meine damalige Freundin wollte den unbedingt sehen, ich hatte keinen Bock da drauf. Und wurde dann tatsächlich mal eines Besseren belehrt, dass eine King-Verfilmung, wenn man ein Buch vernünftig adaptiert, auch gut verfilmen kann. Ich weiß, du bist mit diesem Film nicht so ganz gut.
Was aber daran liegt, dass ich diesen 90er-Jahre-Film überhaupt nicht leiden kann. Und wirklich auch ganz lange jetzt irgendwie gebraucht habe, um ihn mir anzuschauen. Er ist besser, er hat mich aber auch nicht vom Hocker gehauen. Ich würde ihn als überdurchschnittlich bezeichnen. Und das ist mit der Skepsis, die ich habe. Ich finde das Buch tatsächlich auch nicht so fesselnd. Da bin ich auch ein Exot. Viele finden dieses Buch wahnsinnig gut. Ich finde diesen 90er-Jahre-Fernsehfilm einfach nur furchtbar. Der hat mich immer genervt. Gefällt mir das schon besser, was sie da jetzt gemacht haben. Aber es ist halt nichts, wo ich begeistert bin.
Okay. Aber wir sind uns einig, es ist immer noch besser als der Großteil dessen, was rauskommt.
Ja, also wie gesagt, je nachdem, wie man das zählt, locker über 50 Werke. Wir haben einige heute noch gar nicht genannt, die durchaus noch solide sind. Zimmer 1408 zum Beispiel. Einige, die wirklich furchtbar sind. Einige,
wo Kinder des Zorns.
Kinder des Zorns. Einige, wo man streiten kann, Nachtwache. Also man könnte jetzt hier noch stundenlang weiterreden, aber das wollen wir ja an der Stelle gar nicht.
Wir haben eine Sache möchte ich nur eben sagen,
ja,
um dich auch positiv rauskommen zu lassen. Du hast mir von dieser Fernsehserie 11-22-63 Der Anschlag mal vor kurzem erzählt.
Ja.
Habe ich mir angeguckt, obwohl am Anfang auch irgendwann stand, ist Stephen King.
Tatsächlich, ja.
Und da möchte ich mich auch nochmal für den Tipp bedanken für die Serie. War sehr gut.
Ja, macht Spaß, ne? Also ist auch mal ja, eine ganz andere Erzählweise und ich finde auch die Auflösung nachher sehr gelungen.
Deshalb, also man sollte das auch mal erwähnen. Wir haben die Serie hätte ich nicht geguckt, wenn du sie nicht mal erwähnt hättest.
Ja, wir haben heute ja uns auf Filme konzentriert, nur die Serie nachrichtlich. Aber hier, das wäre tatsächlich auch sogar noch ein Rauswerfer von mir gewesen. Den hast du jetzt vorhin weggenommen. Perfekt. Per, dann sind wir für heute durch. Wie erwartet, ganz viele King-Verfilmungen, die ich gut fand, fandst du nicht gut. Ein, zwei haben wir uns immerhin einigen können. Mit Rhea M. hatten wir ja noch eine, die wir beide gemocht haben beim Zusammenschauen. Wir sind fertig für heute. Hast du noch irgendwas zu ergänzen?
Liebe Videofreunde, nachdem Sie das Programm Ihrer Wahl gesehen haben, möchten wir Sie bitten, das Videoband einmal zurückzuspulen, da sonst eine Gebühr von einer deutschen D-Mark fällig wird. Ich bedanke mich für Ihr Verständnis und auf Wiederhören.
Tschüss.